Er ist einer der bekanntesten Tech-Investoren Deutschlands und so hat er es zum Millionär geschafft. Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg.
Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden.
Willkommen bei Money Mindset. Heute ist bei mir Philipp Klöckner zu Gast. Philipp ist einer der renommiertesten Tech-Investoren in Deutschland und wohl einer der bekanntesten Köpfe unserer Startup-Szene. Hi Philipp.
Hallo, freue mich sehr, da zu sein.
Wie hast du deine erste Million gemacht?
Erste Million habe ich wahrscheinlich, also ich habe am Anfang meiner Karriere, habe ich ja sagen, hauptsächlich Webseite, also ich habe gearbeitet bei Dialo und nebenbei sagen, eigene Webprojekte gebaut. Da habe ich schon insgesamt so im Jahr 7-stellig mit verdient, aber ich habe alles immer wieder reinvestiert in die Projekte. Deswegen, da könnte man sagen, das war schon eine Million, aber da ich das immer reinvestiert habe, ist das nie auf meinem Konto gelandet. Sozusagen auch das erste Mal eine 7-stellige Summe auf dem Konto war nach dem Exit von Delivery Hero. Also ich habe später in meiner Karriere viel mit Rocket Internet gearbeitet. Dort in der Regel habe ich kein Gehalt bekommen, sondern so einen ganz kleinen Prozentanteil an den Unternehmungen, mit denen ich gearbeitet habe. Und eine der Unternehmungen war Foodpanda. Die wurden später verschmolzen mit Delivery Hero. Und so haben wir dann, ich glaube, ein Viertel Promille oder so an Delivery Hero gehört. Und die sind dann mal für 7 Milliarden an die Börse gegangen. Und dann ist ein Viertel Promille trotzdem eine 7-stellige Summe noch.
Wie viel genau hast du da verdient?
Ich glaube, ich überlege jetzt was vor, was nach Steuern war. Ich glaube so rund 2-3 Millionen.
Wie alt warst du da?
Da war ich schon relativ alt. Das war 2017. Würde ich sagen. Also ich war 37. Das andere sozusagen davor, wo ich sozusagen Einkommensmillionär war, wenn du so möchtest, das war schon mit 27, 28, glaube ich.
Kurz bevor wir weitersprechen, Rocket Internet hast du gerade genannt. Mhm. Für die, die jetzt in der Startup-Szene vielleicht nicht so bewandert sind, in einem Satz, was ist das für ein Unternehmen?
Das ist der famous, infamous Company-Builder der sogenannten Samwer-Brüder, also von Olli Samwer und so, die woraus Unternehmen wie Zalando, HelloFresh, Home24, Delivery Hero entstanden sind.
Das heißt, mit 37 hast du zum ersten Mal nur so eine fette 7-stellige Summe auf deinem Konto gehabt. Vorher warst du Einkommensmillionär. Wie wird man Einkommensmillionär, vor allem so früh?
Also die einfache Antwort ist viel Risiko eingehen. Also ich habe auch in meinem Job damals auf viel Gehalt verzichtet und dafür eine attraktive Bonusvereinbarung bekommen. Hätte ich meinen Job nicht so gut gemacht, hätte mir das gar nichts gebracht. Dadurch, dass mein Team und der Markt damals viel Rückenwind hatte, wir haben das Flugprodukt für Dialog gebaut. Das ist sehr erfolgreich geworden, schnell gewachsen und nicht nur hochprofitabel, sondern extrem profitabel gewesen damals. Davon habe ich einen kleinen Teil abbekommen. Nebenbei habe ich dann eben eigene Webseiten gebaut und einfach viel Tag und Nacht daran gearbeitet. Und damals konnte man noch mit sogenanntem Affiliate-Marketing und Google-Anzeigen wirklich viel Geld verdienen. Mein Plan war nie Millionär zu werden, ehrlich gesagt. Sondern das ist,
was war dein Plan?
Ich wollte das Internet besser verstehen. Also ich wollte besser verstehen, wie das funktioniert, wie Webseiten größer werden, wie die schneller wachsen, wie sie erfolgreicher werden, mehr Leute erreichen. Und wenn man das mit Passion macht, dann ist das eher so ein, ja, wie sagt man, ein Nebeneffekt, dass man dabei zum Millionär wird.
Zum Millionär wird, das ist ein schöner Nebeneffekt.
Ich sag mal, also ich habe ja, also das Gebiet, mit dem ich das gemacht habe, ist quasi Suchmaschinenoptimierung. Ne? Also ich habe Webseiten genommen und dafür gesorgt, dass sie für bestimmte Begriffe, womit man Geld verdienen kann, sehr weit oben bei Google stehen. Und ich habe früher mal gesagt, dass sagen, wer nach 10 Jahren Arbeit in der Suchmaschinenoptimierung nicht irgendwie entweder in Ruhestand geht oder Gründer, Millionär ist oder irgendwie den nächsten größten Karriereschritt macht, muss eigentlich relativ untalentiert sein. Weil wenn man das einigermaßen gut macht, konnte man damals zumindest wirklich sehr viel Geld damit verdienen.
Damals würdest du sagen, heute ist sowas auch noch möglich, so eine Karriere mit SEO? Oder?
Es ist prinzipiell schon noch möglich, ist aber deutlich schwerer geworden. Also die Besten können das vielleicht immer noch erreichen mit guten Ideen, aber es geht vielmehr um wirklich gute Produkte. Mit einer einfachen Webseite schafft oder mit einer gewissen Anzahl einfacher Webseite schafft man es heute nicht mehr so einfach, würde ich sagen. Google gibt quasi auch immer weniger Besucher kostenlos weiter an Webmaster. Ist schon deutlich schwerer geworden nochmal.
Wenn ich mir vorstelle, du bist irgendwie Mitte 20, arbeitest bei Idealo, hast noch deine Nebenprojekte, bist Einkommensmillionär. Gab es auch Momente, wo du gedacht hast, irgendwie, ich will das Geld jetzt nicht weiter investieren, ich will es irgendwie für mich einnehmen und, keine Ahnung, auf Reisen gehen und nicht mehr arbeiten? Oder war das für dich immer klar, ich investiere das Geld weiter?
Ja, also ich habe mich niemals so als Einkommensmillionär gesehen, ehrlich gesagt. Das auch nie selber so formuliert. Das ist jetzt, aber es ist einfach eine Tatsache. Für mich war immer klar, dass das Geld an sich hat ja keinen Zweck für mich gehabt. So, also es hat mir nichts gebracht. Bis heute habe ich zu jedem Zeitpunkt immer sehr, sehr wenig Geld auf dem Konto. Ich glaube, Geld macht nur dann Sinn, wenn man entweder sich irgendwelche Dinge dafür kauft oder sie in andere Unternehmen oder sein eigenes Unternehmen investiert, um irgendwie mehr Jobs zu schaffen, bessere Produkte zu bauen, mehr Leute zu erreichen. Also für mich ist Geld kein Selbstzweck, sondern und deswegen habe ich auch jedes Geld, was ich verdient habe oder sogar manchmal ein bisschen mehr, also mich teilweise verschuldet, um noch mehr zu investieren in die Zukunft. Das ist auch der Grund, warum ich bis heute noch in andere Firmen und Gründer und Gründerinnen investiere.
Das heißt, du hast jetzt kein Lambo gekauft, als du Millionär wurdest oder sowas?
Ich habe mir einen Mini-Cabrio gekauft, als ich mir, ich habe heute kein Auto mehr, aber damals sozusagen das einzige Auto, was ich mir selbst gekauft habe von eigenem Geld, war ein Mini-Cabrio.
Das heißt, Geld bedeutet für dich entweder, ich investiere es oder ich gebe es aus für Güter, die mich irgendwie glücklich machen. Aber ich lasse es jetzt nicht auf dem Konto rumliegen, so einfach gesagt.
Ja, kann man so sagen. Güter, Dienstleistungen oder auch irgendwelche karitativen Zwecke, aber so alles, was woraus man irgendeine Art von Nutzen beziehen kann, sozusagen irgendeine Konsumtätigkeit. Ja, oder man investiert es, um was anderes in der Welt voranzubringen oder anderen Firmen zu helfen. Ansonsten ist es Quatsch, Geld zu besitzen. Also, ja.
Hat sich diese Beziehung zu Geld bei dir im Laufe der Jahre verändert? Also kam das so, als du Geld hattest und gesehen hast, okay, ich habe so viel Geld, jetzt muss ich mir keine Sorgen mehr machen und jetzt kann ich irgendwie überlegen, ob ich jetzt irgendwie ausgebe, investiere, oder war das immer schon bei dir, dieser Bezug zu Geld, dass man es eigentlich nicht braucht?
Ich glaube schon, dass das immer da war. Es gibt aber trotzdem einen lustigen Fakt. Leute haben mich oft gefragt, so in so einem Interview, was machst du anders, seit du Millionär bist oder so, nach den großen Exits? Es war ja nicht nur einer, sondern es war auch danach noch ein paar andere Home-to-go und so. Und ich sag mal, ich gebe seitdem weniger Geld aus. Also ich glaube, dass Leute, die wenig Geld haben, eine sehr hohe Konsumneigung haben, viel ihres verfügbaren Einkommens ausgeben, teilweise auch, um irgendwelche Dinge zu kompensieren, so warum kauft man sich ein großes Auto und so weiter. Also einerseits, weil das so gesellschaftlich ein bisschen geprägt ist als Statussymbol natürlich, das auch gewollt ist, aber das heißt ja, man kompensiert damit was, dass man irgendwie nicht mit sich selbst zufrieden ist. Und als ich Geld hatte, hatte ich das Gefühl, so, ich will eigentlich gar nichts mehr besitzen. Also der einzige Luxus, den ich habe, ist, glaube ich, eine relativ große Wohnung. So, das ist für mich echt Luxus, dass ich da genug Platz habe. Aber auch das erst seit kurzem. Ansonsten, wie gesagt, ich besitze kein Auto. Ich habe keinerlei oder ganz wenig Sachen, die man unter Luxus einordnen würde. Ich gebe viel Geld so für Arbeitsmaterial. Also ich werde wahrscheinlich immer so einen der besseren Laptops haben oder ein gutes Telefon. Das ist aber so eine sehr rationale Sache. Aber ansonsten gebe ich weniger Geld aus als früher, glaube ich. Und ich finde es auch sehr befreiend, ehrlich gesagt. Ich habe das, also ein Grund, warum ich das Auto abgeschafft habe, ist, also das eine sind wirklich Nachhaltigkeitsgründe. Der andere Grund ist, weil ich das Gefühl hatte, das Auto kostet mich mehr Zeit, als es mir bringt in Berlin. Parkplatzsuche, Winterreifen, Sommerreifen wechseln, habe ich überhaupt nicht verstanden. Ständig Ölwechsel machen. Es war auch ein bisschen kompliziertes Auto, das viel in der Werkstatt war. Und ich dachte so, wenn mir das keine Freude macht, warum soll ich das noch besitzen? Also das Auto hat mich mehr besessen, als ich das Auto. Und dann habe ich es eben abgeschafft und seitdem auch nie wieder vermisst.
Ich habe auch gehört, dass beim Duschen, du hast auch so einen Duschsparkopf, oder? Damit du Wasser sparst.
Ja, das hat jemand anders in meinem Haushalt zu verschulden eigentlich. Ein guter Freund von mir, der mir das empfohlen hat. Aber es ist tatsächlich ein digitaler Duschkopf mit einer App, der Wasser spart dabei und so ein bisschen die Minuten zählt.
Das finde ich eigentlich lustig, dass wenn jemand Millionär ist, dann, weil, ist das viel Geld, das man am Ende spart? Wahrscheinlich mehr, als man denkt, oder?
Ich glaube, sagen wir, wenn du den wirklich überhaupt nicht sparsamen Duschkopf hast versus einen, der grundsätzlich sparsam ist, sind das wahrscheinlich schon, glaube ich, eine niedrige dreistellige Eurozahl im Jahr. Aber ich mache das nicht, um Geld zu sparen oder aus Geiz, sondern weil ich glaube, dass Wasser ein sehr wertvoller Rohstoff ist. Also es ist kein Geizmotiv dahinter. Ich glaube, ich bin nicht übermäßig sparsam. Ich bin nicht verschwenderisch, aber auch nicht übermäßig sparsam jetzt.
Wenn Geld nicht deine Motivation ist, wie
ich. Also ein Luxus habe ich fairerweise, weil ich gesagt habe, ich mache keinen Luxus. Ich gebe so gern Geld für gute Erfahrungen oder so. Ich gehe gern auch mal besser essen irgendwie in einem Sternrestaurant oder ich schlafe jetzt auch nicht in einem Ibis-Hotel oder so. Das ist vielleicht, weil ich jetzt gesagt habe, ich habe gar keinen Luxus. Also da leiste ich mir dann schon Luxus, wenn da geht es wieder um so mein eigenes Wohlbefinden und dann ist mir das schon wert.
Aber du gibst jetzt kein Geld für, wie man sich das so vorstellt, irgendwie für eine neue Louis Vuitton-Tasche aus oder irgendwie eine Rolex-Uhr oder was weiß ich, was man da sich noch alles gönnen kann.
Ich habe mir einmal eine Uhr gekauft und meinem Vater mal eine Uhr gekauft, wo ich wusste, dass er sich die niemand selber kaufen würde, aber trotzdem cool findet. Aber nee, ich glaube, so Louis Vuitton-Taschen und so, wenn du im Flugzeug sitzt, sind die in der Regel hinter dem Vorhang, nicht vor dem Vorhang, solche Taschen, glaube ich. Schau dir die reichsten Menschen der Welt an. So, die wirst du nicht mit Markenklamotten sehen, wo große Logos draufkleben, sondern die tragen schwarze T-Shirts und Jeans oder Rollkragenpullover. Ich finde es Quatsch, anderer Leute Marken an meinem Körper zu tragen. So, das macht keinen Sinn. Ich verstehe, warum man das macht, wenn man jung ist. Ich verstehe auch, warum man das macht, wenn man vielleicht sonst auch nicht viel andere Dinge im Leben hat oder seine Identität noch nicht gefunden hat. Aber ich glaube nicht, Das, also Luxus macht mir. Es gibt Dinge, die total sinnvoll sind. Für Küchengeräte würde ich vielleicht, ich habe vielleicht einen besonders guten Kochtopf oder sowas, eine besonders tolle Kupferpfanne oder sowas. Oder besonders gute Küchenmesser habe ich. Aber auch das ist eher praktischer Motive.
Ich habe mir letztens eine Knoblauchpresse gekauft. Das ist kein besonderer Luxus, aber das hat sich bei mir hat sich dann auch alles verändert, seit ich diese Knoblauchpresse habe. Weil ich gedacht habe, auch ich schneide sie mit dem Messer, aber dann habe ich gedacht, komm, kaufe ich mal für 30 Euro eine, so eine gute und es lohnt sich. Wenn Geld dich nicht motiviert, aber Geld ja eine immense Rolle in deinem Leben spielt, also ich meine, du bist Investor, da geht es ja immer ums Geld. Was motiviert dich dann? Also warum investierst du, warum machst du das, was du machst?
Also das Geld hat zwei Funktionen. Also einerseits ist auszugeben und damit irgendwas Sinnvolles zu erledigen und vor allen Dingen aber ein gewisses Maß an Freiheit, sich damit zu kaufen. Also am Ende geht es ja darum, mit Geld kannst du viele, ich sage jetzt mal, weltliche Probleme totschlagen, dass du immer Zeit hast, oder genug Geld hast, irgendwie einen Handwerker zu bezahlen oder jemand, der dir beim Haushalt hilft oder tausend andere Sachen, die einfach einfacher sind, wenn man Geld hat. Es gibt so eine frühe Grenze, glaube ich, wo es sehr spürbar ist, dass man nicht mehr überlegen muss. Also ich weiß noch, ich habe so zwei Freiheitsgrade, die ich sehr stark empfunden habe. Das eine ist, als ich das erste Mal jeden Abend frei entscheiden konnte, wo ich essen gehe. Ganz am Anfang meiner Arbeit habe ich echt nicht viel Geld verdient und bin auf dem Heimweg, so wie die meisten Leute wahrscheinlich, so am Lidl vorbeigegangen, habe mir Seelachsfilets, 10er-Pack aus der Plastiktüte im Lidl gekauft und irgendwie eine Plastikflasche Bier dazu, dann 1,99 € Shiraz Wein. Und irgendwann genug Geld zu verdienen, um zu entscheiden können, wenn ich Lust habe, gehe ich jetzt auch essen oder so mit Freunden. Und das limitiert mich jetzt nicht mehr geldmäßig oder ich muss da nicht mehr drauf schauen. Fand ich einen großen Zugewinn an Freiheit, weil ich das wirklich erleben kann auch jeden Tag. Was ich lustigerweise total freiheitsstiftend finde, ist, sich eine Bahncard 100 oder so BVG-Ticket zu kaufen, weil du einfach ganz viel Freizügigkeit im wörtlichen Sinne und Mobilität dadurch bekommst. Das fand ich spannenderweise wichtig. Und danach, finde ich, hat Geld eigentlich relativ wenig noch zusätzliche Freiheit geschafft. Das ist das eine. Geld kann Freiheit schaffen und deswegen ist mir natürlich trotzdem wichtig, Geld zu verdienen. Und das andere ist, am Ende hast du natürlich schon irgendwie so einen sportlichen Anreiz und willst dich mit irgendwie welchen Menschen vergleichen. Also ich will mich nicht mit Vermögen vergleichen. Irgendjemand hat immer mehr Geld und du kannst nur unglücklich werden, wenn du irgendwelche Vermögen vergleichst. Aber
hast du das früher gemacht? Also dass du meintest, dass du es irgendwann gemerkt hast oder... Wann kam der Punkt, wo du sagst, okay, das war doch nicht so wichtig?
Ich habe mal ganz früh in meinem Leben jemanden getroffen, der hat seine Firma verkauft. Und ich habe aber nicht gemerkt, dass der dadurch irgendwie glücklicher wurde, sondern der hat immer nur gefragt, das war in der zweiten Gründerphase in Berlin, der hat immer nur gefragt so, oder versucht rauszufinden, wie reich andere geworden sind. Hat dann immer gesagt, so, ja, die Firma war total überbewertet oder so. Und ich glaube, wenn man einmal damit anfängt, sich irgendwie zu schauen, wer hat am meisten, also irgendwie die Kommas zählen auf dem Konto, ich glaube, dann wird man unglücklich. Aber in meiner Funktion als Berater oder so möchte ich natürlich schon wissen, dass Leute lieber 500 Euro als 50 Euro pro Stunde für mich bezahlen oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Oder als ich Webseiten gebaut habe, ist natürlich der einfachste Weg, meinen Erfolg zu messen, zu schauen, wie viel Geld habe ich jetzt mit Werbung verdient diese Woche und ist das mehr als letzte Woche. Das ist ja schon eine Motivation, dass man irgendwie Zahlen größer werden sehen will. Das ist sehr virtuell, weil das Geld, wie gesagt, fast nie auf dem Konto war tatsächlich. Aber sozusagen als Messgröße ist Geld dann eben doch irgendwie wichtig. Aber nicht, um mich selber damit zu messen, sondern irgendwie ein bisschen sportlich den Wert meiner Arbeit zu verstehen und auch im Vergleich zu anderen Leuten.
Du hast jetzt auch kein Ziel im Kopf, ey, ich will Milliardär werden irgendwann.
Überhaupt nicht, ne. Also ich will auf jeden Fall mit ganz wenig Geld ins Grab gehen. Also ich will irgendwie das Allernötigste vererben, aber das meiste irgendwie in einen sinnvollen Zweck stiften, wenn ich dann noch Geld habe, vielleicht mehr als heute. Aber ich habe überhaupt keine Zahl, ob ich jetzt noch auf 100 Millionen komme oder auf 50.
Wo stehst du gerade?
Das ist schwer zu ermitteln. Mein allermeistes Geld ist in irgendwelchen Firmenbeteiligungen und Fonds gebunden. Und das ist also gerade jetzt schwer zu beurteilen.
Aber schon hohen zweistelligen Bereich oder wo können wir uns da einordnen?
Ich würde vermuten, also ich weiß es wirklich nicht, aber ich würde vermuten, an der Grenze zwischen 7- und 8-stellig oder so. Aber also es sind jetzt nicht zig Millionen, aber es ist auch nicht nur eine. So. Das ist die Range.
Genug, um zu leben.
Wenn man sich sehr einschränkt, kann man davon ganz gut leben, ja.
Bevor wir sprechen, was du heute eigentlich so machst, wie das Leben eines Investors aussieht, du hast was studiert, was viele Menschen in Deutschland studiert haben, BWL. Meine Frage, warum hast du das studiert und würdest du es heute wieder studieren?
Also ich habe in der Schule war ich mal relativ gut in Chemie und ich fand das ein sehr logisches Fach, was mir sehr einfach gefallen ist und hätte beinahe entweder Medizin oder Chemie studiert. Medizin habe ich mir abgewöhnt, weil ich im Zivildienst Rettungssanitäter war und danach wollte ich das nicht mehr machen, ehrlich gesagt.
Warum?
Hauptsächlich, weil ich es sehr schwer gefunden hätte, in dem Gesundheitssystem zu arbeiten, ehrlich gesagt. Also ich habe kein Problem damit, Blut zu sehen oder so, das ertrage ich alles ganz gut, auch so die anderen Leiden, die man damit bekommt. aber sozusagen die systematischen Probleme, dass du irgendwie, dass jemand, der tödlich erkrankt an Leberkrebs im Krankenhaus liegt, 2 Minuten am Tag Menschen sieht und dass ich als Privatpatient, wenn ich Schnupfen habe, länger mit einer Ärztin spreche und so Sachen fand ich sehr komisch, ehrlich gesagt. Und ich hätte wahrscheinlich auch zu viele Probleme mit nach Hause genommen. Genau, Chemie wollte ich dann nicht machen, weil das von den Jobaussichten so sehr nach Laborratte ausgesehen hat für mich. Und ich dachte, ich bin jetzt nicht ein super sozialer Mensch, aber das war mir doch ein bisschen wenig. Wollte ich den ganzen Tag im Labor stehen. Und dann, also mich hat Wirtschaft immer interessiert. Also ich habe mein Zivildienstgehalt schon in Aktien gesteckt. Und viele meiner Freunde haben BWL studiert und so ist es das dann letztendlich geworden. Ich wusste, dass das was ist, was man sehr breit einsetzen kann. Ich habe es für wichtiges Wissen gehalten. Ich war interessiert darin.
War es am Ende wichtiges Wissen? Also wenn du jetzt zurückschaust?
Ja, nein. Also ich finde, es ist super wichtig, Wirtschaft zu verstehen. Also ich glaube, man kann nicht als mündiger Bürger in dieser Welt leben, wenn man Wirtschaft nicht versteht. Und die traurige Wahrheit ist, dass 80% der Menschen das wahrscheinlich nicht tun. Deswegen glaube ich, es ist viel wichtiges Wissen dabei gewesen. Ich glaube aber auch, dass ich viele der Dinge, die ich mal an der Uni gelernt habe, heute erst wirklich verstehe. Indem ich jetzt mit Unternehmen, an Unternehmen, in Unternehmen arbeite. Und viele Dinge werden mir erst jetzt sozusagen on the job viel einfacher zugänglich als damals im Studium, wo ich sie mir mehr oder weniger also mit Zwang einbläuen musste.
Ich meine, wir haben jetzt keine Zeit, 8 Semester, 6 Semester, wie lange man da studiert, BWL zusammenzufassen. Aber was würdest du sagen, was ist das Wichtigste, was man über die Wirtschaft verstehen muss?
Ich finde den Geldschöpfungsprozess relativ wichtig. Also zu verstehen auch, was für ein rein virtuelles, glaubensbasiertes Produkt Geld ist und was dann auch der Zusammenhang mit Zinsen, Geldschöpfung und so weiter ist. Das ist aber schon auch ein relativ schweres Thema, glaube ich, jetzt relativ schnell zu vermitteln. Aber ich glaube, das ist essentiell. Und das nächstwichtigste, aber das habe ich auch das Gefühl, dass man es im Studium noch nicht wirklich gut versteht. Oder zumindest habe ich es damals noch nicht verstanden, wie wichtig das ist. Ich halte es heute aber für das Allerwichtigste eigentlich, ist das Pareto-Prinzip. Also das, was man als 80-20-Prinzip kennt. Einfach gesagt, dass in der Regel 20% der Dinge, die man macht, 80% des Nutzens entwickeln. Gibt es dann ganz viele Beispiele in der Natur oder Wirtschaft von. Und ich glaube, in der digitalen Welt ist dieses Verhältnis noch extremer. Sondern es ist oft so, dass eben das 1% der Startups 99% der Gewinne erwirtschaftet, ne, weil es so ein Hit-Business ist. Es kann eben nur 1 von 100 Startups ein Unicorn werden, über 1 Milliarde wert werden. Und all diese Verhältnisse sind noch extremer im Digitalen, habe ich das Gefühl, durch Netzwerkeffekte getrieben hauptsächlich. Und das bedingt natürlich ganz viele andere Schlüsse daraus. Also wo verbringe ich meine Arbeit? Muss ich mich nicht noch viel stärker fokussieren? Muss ich nicht auch ganz viele Dinge ignorieren und so weiter? Und ich glaube, dass sehr erfolgreich arbeitende Menschen immer eine sehr gute Intuition für Priorisierung haben, also für dieses 80-20-Denken, dass sie sich nicht an Nebenschauplätzen aufhalten, dass sie nicht einfach ablenkbar sind, sondern dass sie mit sehr starker Selbstrestriktion die Dinge verfolgen, die sie für am wichtigsten halten. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig.
Würdest du sagen, du bist auch so einer, der das kann?
Ich hoffe ja. Ja, ich bin gut darin. Ich wünschte, ich könnte das besser vermitteln, ehrlich gesagt, weil ich es für so wichtig halte. Aber ich glaube, ich selber kann das sehr gut, weil ich war immer in einem Zustand, ich glaube, auch das ist wichtig, dass man immer in so einem leichten Zustand der Überforderung ist, weil nur Knappheit der Ressourcen führt zu ökonomischen Handeln. Wenn ich meine Arbeit jeden Tag schaffe, muss ich ja nicht priorisieren. Und zum Beispiel, als ich Idealo war, habe ich ganz viele Jobs gleichzeitig gemacht. Ich habe das Produktmanagement für das Flugprodukt gemacht, ich habe das SEO für das gesamte Portal gemacht, ich habe gleichzeitig neue Kategorien im Preisvergleich aufgebaut, teilweise mit Shops telefoniert, um noch mehr Angebote zu bekommen. Dadurch, dass ich halt trotzdem natürlich nur so und so viele Stunden am Tag hatte, konnte ich von allem nur das Wichtigste machen. Und man könnte jetzt sagen, so, ich war komplett überfordert. Man kann auch sagen, ich habe sehr gut gelernt, irgendwie das in der zur Verfügung stehenden Zeit das Wichtigste zu tun. Und ich glaube, deswegen ist diese leichte Überforderung, glaube ich, auch wichtig, weil man so diesen Zwang braucht, irgendwas werde ich definitiv heute nicht schaffen. Also muss ich lernen, was jetzt eigentlich wichtig ist. Und es gibt ja so die Eisenhower-Matrix und so, wo man sich so ein bisschen ableiten kann, wie man priorisiert, wenn man kein gutes Bauchgefühl dafür hat. Am Ende ist Bauchgefühl ja aber auch ein Muscle Memory, also was sich über die Zeit bildet.
So in einem Satz vielleicht ein Tipp, wie priorisiert man richtig? Worauf achtest du da?
Wie gesagt, ich wünschte, ich könnte es besser vermitteln. Ich bin dann also, das kann die Literatur wahrscheinlich so mit dieser Eisenhower-Matrix, da wird so gesagt, was jemand anders machen kann, das kannst du delegieren, was nicht zeitkritisch ist und so weiter. Gibt es schon Systematiken, die kann jemand anders besser erklären. Also ich bilde mir ein, dass es Intuition ist, aber Intuition ist eigentlich nur ein Resultat aus Erfahrung. Also was wir Bauchgefühl nennen, ist eigentlich, du hast in der Vergangenheit gewisse Prozesse so oft durchlebt und auch das Feedback, also ob es gut oder schlecht gegangen ist, dass irgendwann du sozusagen Pattern-Matching machst in deinem Kopf oder im Bauch natürlich nicht im Bauch, sondern im Kopf, und dann scheinbar intuitiv schnell entscheiden kannst. Ich kann es aber nicht gut beschreiben, ehrlich gesagt.
Ich fand es gar nicht so schlecht beschrieben, ehrlich gesagt. Wenn du gesagt hast, man braucht immer ein bisschen Grad an Überforderung, hattest du auch Momente in deinem Leben, wo du auch wirklich überfordert warst, wo du gedacht hast, boah, das ist mir alles zu viel?
Ich war zu jedem Zeitpunkt, glaube ich, überfordert. Also ich war in keinster Weise vorbereitet für das, was mir im Arbeitsleben begegnet ist. Ich hatte bei Idealo relativ schnell ein Team von, ich glaube, 40, irgendwo zwischen 30 und 40 Leuten. So, ich wusste nicht, wie man Menschen führt. Ich dachte, ich hatte Ahnung vom Internet, aber ich habe, als ich bei Idealo angefangen habe zu arbeiten, nur verstanden, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wie das Internet funktioniert, und das dann schnell gelernt. Aber ich glaube, diese Überforderung ist auch der Anreiz, sozusagen immer mehr lernen zu müssen. Und wenn ich bei einem Gespräch dabei war und ich habe die Hälfte nicht verstanden, dann glaube ich heute, es war was Gutes, weil danach habe ich mich zu Hause hingesetzt. Ich wollte mich nie wieder so dumm fühlen und da habe ich den ganzen Abend gegoogelt, bis ich das verstanden habe, worüber die geredet haben. Und so habe ich eigentlich mein ganzes Leben lang gelernt. Und als ich dann zu Rocket gekommen bin, habe ich auch ganz viele Dinge noch gar nicht, ich hatte noch keine Ahnung, so wie dieses ganze Venture Capital Funding funktioniert oder gerade, habe das auch nur aus der Presse gelesen bis dahin. Und dann muss ich das halt lernen, damit ich nicht der Dümmste am Tisch war. Und deswegen, ich glaube, bei allem, was ich mache, versuche ich, wenn ich nicht überfordert bin, bin ich im falschen Job einfach. Also es gibt diesen Spruch, wenn du der Schlauste im Raum bist, dann bist du im falschen Raum. Ja. Und ich war, glaube ich, nie der Schlauste im Raum. Und das ist einer der Gründe, warum ich heute zum Beispiel mit KKA arbeite, weil dort unheimlich gute Leute sind und vor allen Dingen, weil ich viele Industrien sehen kann, in denen ich noch nicht gearbeitet habe. Und auch da wieder, also ich muss auf einmal verstehen, wie ein Fahrradhersteller oder ein Freizeitpark oder eine Kosmetikmarke funktioniert, was ich definitiv nicht weiß. Aber ich muss dann zumindest grundlegend innerhalb von einer Woche verstehen, wie das funktioniert. Und das reizt mich. Ich fühle mich furchtbar dumm jedes Mal, wenn ich damit anfange. Und ich glaube aber, dass ich so das 80% gut hinbekomme, dass ich hinterher deutlich schlauer bin als der Durchschnitt, was diese Geschäftsmodelle angeht.
Das heißt, diese Überforderung motiviert dich eher, mehr zu lernen, mehr zu wissen und nicht, dass sie dich irgendwie einnimmt und du dann sagst, boah, ich kann das nicht.
Es entwickelt sich immer der Drang, einfach noch mehr zu. Also wenn ich mich, es gibt natürlich Momente, wo man sich mal dumm fühlt oder glaube, ich habe jetzt was Dummes gesagt. Aber es führt immer dazu, dass ich dann wirklich nur noch mehr mich informiere. Also ich bin in der Regel relativ gut vorbereitet, wenn ich irgendwas mache. Und wenn ich dann trotzdem mich irgendwann nicht schlau oder kompetent gefühlt habe, was mir einigermaßen wichtig ist, also kompetent zu sein, nicht mich schlau zu fühlen, dann führt das dazu, dass ich noch härter arbeite oder noch mehr versuche, Wissen aufzusaugen. Und das ist, wie ich lerne und besser werde im Job. Also ich sehe das positiv. Es gab auch mal Momente irgendwie, wo man mal alle ist. Also dass man das war einmal, weil man einfach persönlich von jemandem enttäuscht war. Ein anderes Mal, ich habe ja vorhin erklärt, dass sich in den Zahlen zu messen, wie die jeden Monat steigen, dass das sehr wichtig ist. Und im SEO ist aber auch mal so, dass ein Google-Update kommt und auf einmal ist 20% weniger Traffic da. Und wenn du jeden Tag sehr viel arbeitest dafür, dass du eine Zahl immer ein bisschen steigen siehst, dann kommst du auch ganz schnell in so eine Burnout-artige Situation oder so, wenn die Zahlen mal nicht steigen. Das heißt, solche Phasen gab es sicherlich auch mal.
Hattest du das mal? Also wo du irgendwie dachtest, boah, jetzt eigentlich Burnout und eigentlich...
Ich hätte es damals wahrscheinlich nicht Burnout genannt, aber du siehst halt genau das, was du im letzten Jahr sozusagen an zusätzlichem Ertrag erwirtschaftet hast. Das hat dir jetzt jemand über Nacht genommen. So, und jetzt fängst du wieder im Stand vor 12 Monaten an. Und da merkt man halt auch, wie falsch es ist, sich nur mit Geld und Zahlen zu motivieren, weil tatsächlich habe ich in dem Jahr ja ganz viel gelernt und bin viel weitergekommen, nur dass eben diese eine Zahl wieder zurückgefallen ist. Ich würde sagen, es war definitiv ein kurzes Motivationstief und das belastet einen auch schon psychisch, weil wenn man zu sehr dafür lebt, was man da baut, dann definiert man seinen Wert im schlimmsten Fall eben doch ein bisschen darüber. Aber generell, wie gesagt, bin ich an all den Herausforderungen immer gewachsen, würde ich sagen.
Dann lass uns darüber sprechen, was du heute machst. Wie würdest du deinen aktuellen Job beschreiben? Also du bist Investor oder wie würdest du dich selbst eigentlich so vorstellen auf einer Party?
Ja, man muss auf so Konferenzen immer so Schilder beschriften mit seinem Titel und ich schreibe immer Advisor-Investor drauf. Also in allem, was ich mache, berate ich im weitesten Sinne Unternehmen oder Menschen. Und alles, was ich an wirtschaftlicher Aktivität tue, außer Beratung, ist eigentlich investieren. Sei es in Aktien, sei es in Fonds, sei es in Unternehmen. Und deswegen trifft das am besten. Tatsächlich mache ich viel mehr Sachen. Ich arbeite mit Private Equity Unternehmen an Due Diligence Arbeit. Also das ist auch eine Art von Unternehmensberatung, wenn man so möchte. Ich bin Aufsichtsratmitglied bei börsennotierten Firmen. Ich bin Podcaster, Medienschaffender. Das passt aber alles nicht auf das Zettelchen. Deswegen schreibe ich die beiden Sachen drauf.
Und wenn man sich das so vorstellt, sagen wir mal, Investor, Advisor, wie sieht so ein typischer Tag eigentlich eines Investors aus?
Das ist eine Frage, die ich im Jobinterview immer Leute stelle, weil ich glaube, dass es sehr gut ist, um Menschen zu verstehen, wie sie wirklich arbeiten. Aber ich scheue die jetzt selber ein bisschen. Es sieht sehr uneinheitlich aus. Ne? Es gibt Tage, da ist man komplett durchgetaktet, hat vielleicht Interviews für Firmen, schaut sich Pitch-Decks an, viele Gründer pitchen für einen oder um das Geld. Es gibt auch Tage, wo ich irgendwie einen halben Tag geblockt habe, um einfach einen Podcast vorzubereiten oder das vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Es gibt Tage, wo ich verreisen muss auf Konferenzen, das ist ein Teil der Arbeit.
Ich meine, viele unserer Hörerinnen und Hörer und auch ich selbst, diese Investorenwelt, das ist so eine geheime Welt, keine Ahnung, wie sie funktioniert. Wie sieht es eigentlich aus? Wie viel muss man eigentlich investieren, um Investor zu sein? Und wie kann man eigentlich Investor werden?
Das kommt darauf an, was man investiert. Also um in Aktien zu investieren,
okay, ja,
da reichen ein paar hundert Euro. Wenn es ja um Startup-Investments geht, also das Problem mit Startups ist, dass die Mehrheit der Startups scheitert in der Regel oder zumindest nicht so erfolgreich wird, dass sie signifikant Geld zurückspielen für die Investoren. Vielleicht wären 2 bis 3 von 10 einigermaßen erfolgreich und im besten Fall wird 1 von 10 so erfolgreich, dass es vielleicht genug Geld zurückspielt, um die ganzen Verluste wettzumachen. Das ist, was man erreichen will eigentlich. Also es ist total okay, viel Geld zu verlieren, aber man muss so mit 10% Wahrscheinlichkeit was treffen, was wirklich, wirklich erfolgreich wird. Und damit das jetzt nicht reiner Zufall bleibt, muss man diversifizieren, also streuen, wie auch bei Aktien eigentlich. Ne? Das heißt, wenn man sich einmal entscheidet, ich möchte sogenannter Angel-Investor oder Business-Angel werden, das sind ja die Menschen, die sagen, sehr früh in Startups investieren, dann muss man sich eigentlich fragen, werde ich es über die nächsten 4, 5 Jahre schaffen, 10, besser 20 verschiedene Deals zu machen oder Möglichkeiten zu haben, zu investieren. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich nicht zu allem, was ich sehe, ja sage, heißt das eigentlich, ich brauche 100 verschiedene Möglichkeiten auch zu investieren, wo ich dann vielleicht in 20 investiere. Und die sogenannten Tickets, also die Summe, die man initial investiert in die Startups, ist in der Regel 25.000 bis 50.000 Euro. Ich glaube, keiner ist bockig, wenn es nur 25.000 Euro sind. Manchmal möchte man vielleicht auch ein bisschen mehr machen, aber das ist so der Dreh. Was schwer ist, ist jetzt mit 5.000 oder 10.000 Euro in verschiedene Startups zu investieren. Das ist für das Startup mehr Aufwand als alles andere und es ist auch schwer, sozusagen committed zu sein, dann wirklich genug Energie da reinzustecken. Das heißt, nach meiner Rechnung brauchst du jetzt eigentlich 20 mal 25.000 Euro mindestens und das sind also 500.000 Euro.
Eine halbe Million, ja.
Genau. Und das heißt, du musst eigentlich 5 Jahre lang 100.000 Euro im Jahr übrig haben, um das zu investieren. Du kannst den Zeitraum ein bisschen strecken, du kannst auch über 10 Jahre investieren. Das ist die eine Sache. Und die andere Erkenntnis, die du haben musst, ist, dass das Geld frühestens nach 7 Jahren in der Regel zurückkommt, mit wenigen Ausnahmen und oft erst nach 12 oder 14 Jahren. Also das Geld ist sehr lange weg. Die ganzen schlechten Nachrichten kommen zuerst. Also die Startups, die es nicht geschafft haben, die werden dir früh E-Mails schreiben. Das, wo du eventuell 10-mal dein Geld zurückbekommst irgendwann, das wird typischerweise nach so im Schnitt 10 Jahren passieren. Und also das Delivery Hero zum Beispiel, ich habe mit Rocket angefangen 2009 zu arbeiten, Foodpanda ist vielleicht 2013, 14 gestartet. Das Geld kam dann deutlich später. Eben, ja.
War das dein bestes Investment bis heute?
Ja, das sicherlich auch die Zeit, die ich bei Home2Go verbracht habe. Auch mein allererstes Investment, Ladenzeile, war sehr erfolgreich.
Was heißt sehr erfolgreich, damit wir so ein Bild vor Augen haben? Ich meine, wie viel hast du investiert? Wie viel
ist auch gar nicht so einfach zu sagen. Ladenzeile hat bis heute, also wurde an Springer verkauft, da habe ich aber nicht, oder an Idealo genau genommen, lustigerweise an meinen früheren Arbeitgeber verkauft dann. Da habe ich aber noch nicht verkauft, sondern ich bin bis heute Gesellschafter. Das heißt, für mich gab es eigentlich noch keinen Exit, aber Ladenzeile hat inzwischen so viel Geld erwirtschaftet, dass sie es an die Aktionäre oder die Gesellschafter ausschütten konnte. Und allein dadurch habe ich viele Rückflüsse gehabt. Ich finde es schwer zu sagen, was jetzt das Erfolgreichste ist. Also rein monetär wahrscheinlich Delivery Hero, wenn man es so sieht. Es können noch welche geben, die sozusagen noch nicht in der Exit-Phase sind, die größer werden, könnte ich mir vorstellen. Aber ja, das wahrscheinlich war es das.
Wenn wir über das Beste sprechen, was war das Schlechteste? Wo du sagst, da hast du irgendwie am meisten verloren oder das hat dir am meisten wehgetan?
Wirklich wehgetan hat mir keins. Man muss nicht herzlos sein, aber das Ziel muss auch sein, dass ein Teil der Startups pleite geht, weil ansonsten geht man nicht genug Risiko ein. Also nur auf Dinge zu setzen, die scheinbar wenig Risiko haben, würde in der Regel zu unterdurchschnittlichen Ergebnissen führen. Das heißt, es ist total okay, ich schreibe nie böse E-Mails, wenn jemand mir schreibt, wir machen heute Startup zu, es bringt nichts mehr, wir kriegen kein Geld und das Produkt funktioniert auch nicht. So, in der Regel wünsche ich den Leuten alles Gute und sage, erholt euch und wenn ihr was Neues baut, meldet euch gern wieder. Also ich war noch nie wirklich böse. Von daher, also ich hege keinen Groll bei irgendeinem Investment oder so.
Wie oft passiert das eigentlich? Also du hast ja selbst schon gesagt, von 10, 2, 3 schaffen es vielleicht. Also ist es auch bei dir so, also von deinen allen Investments, dass da irgendwie so eine Quote herrscht? Oder?
Nee, ich ärgere mich immer ein bisschen. Auch ich bin zu konservativ noch, habe ich das Gefühl. Also es gehen nicht genug pleite. Wobei, wenn ich alles, wo ich bei Rocket beteiligt war, mitzähle, würde es noch ein bisschen. Aber nee, es ist trotzdem, also ich glaube, ich versuche eigentlich auch noch größere Risiken einzugehen, weil ich glaube, dass nicht genug pleite gehen. Es wären genug erfolgreich, ist mein Gefühl, oder so ein bisschen tracke ich das auch. Aber es könnte durchaus noch mehr Risiko sein.
Wie gehst du generell ran, also wenn jetzt irgendwie ein Pitch vor dir stattfindet oder wenn du irgendwie überlegst, investiere ich da? Also was achtest du? Sind die Gründer entscheidend? Ist das Geschäftsmodell entscheidend oder dein Bauchgefühl eigentlich nur wichtig? Oder wie gehst du davor?
Das war Teil 1 unseres Interviews mit Pip Klöckner. Nächste Woche geht es weiter und da erzählt er, wie er investiert und welche Ratschläge er allen Menschen gibt, die auch ihr Geld anlegen wollen. Bis dahin, folgt uns gerne auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg. Bis zum nächsten Mal.